Wie sieht ein Keilschrifttext aus? Wie viele Keilschrifttexte gibt es? Und was steht in den Texten? In dieser und der nächsten Folge geben wir einen Überblick über die umfangreiche keilschriftliche Überlieferung. Wir werden über die vielen, sehr unterschiedlichen Textgattungen sprechen, die wir in der Altorientalistik untersuchen, und stellen sie anhand einiger ausgewählter Beispiele vor.
Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Dr. Michael Streck, Dr. Janine Wende und Dr. Hannes Leonhardt. Herzlich willkommen. Der Alte Orient ist eine Schriftkultur. Dass wir so viel über den Alten Orient wissen, verdanken wir den Schriftzeugnissen, die Archäologen und Archäologinnen bei ihrer Arbeit wiedergefunden haben. Die meisten altorientalischen Sprachen wurden mit einem Schriftsystem geschrieben, welches wir Keilschrift nennen. Nach ihrer Erfindung in Südmesopotamien am Ende des 4. Jahrtausends vor Christus verbreitete sich die Keilschrift über große Teile Vorderasiens, wurde für zahlreiche altorientalische Sprachen verwendet und war vom 4. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus das vorherrschende Schriftsystem des Alten Orients, auch wenn es neben ihr andere Schriftsysteme von örtlicher und zeitlich begrenzter Bedeutung gab. Erst um die Zeitenwende herum kam die Keilschrift außer Gebrauch. Keilschrift wurde auf und mit den überall im Alten Orient leicht verfügbaren Materialien Ton- und Schilfrohrgriffe geschrieben. Der Ton wurde meist zu kleinen kissenförmigen Tafeln geformt, die sumerisch Dup genannt wurden. Das Wort wurde in das Babylonisch-Assyrische, das wir mit dem einheimischen Begriff als Akkadisch bezeichnen, als Tupu und von dort in weitere altorientalische Sprachen entlehnt. Der Schreibgriffel hieß auf Sumerisch Gi-Dubba, Akkadisch Kan-Tupi, wörtlich Schilfrohr der Tafel. Er konnte aber auch aus Holz und Knochen bestehen. Die Mehrheit der Tontafeln war rechteckig im Längs- oder Querformat. Ihre Größe variierte von ganz kleinen Stücken von der Größe einer Briefmarke bis zu großen Texten im DIN A3-Format. Die mittlere Größe rechteckiger Tafeln entsprach etwa der einer Spielkarte. Nicht nur die Größe der Tafeln, sondern auch die der Schrift variierte. Die durchschnittliche Höhe der Keilschriftzeichen beträgt 4 bis 5 mm. Es gab aber auch Tafeln mit noch kleineren Schriftzeichen. Meist wurden Vorder- und Rückseite einer Keilschrifttafel beschrieben. Dabei wurde die Tafel normalerweise nicht wie eine Buchseite umgewendet, sondern um ihre untere Achse gedreht. Die Vorderseite der Tafel war gewöhnlich flach und die Rückseite leicht gewölbt. Der Grund dafür war vermutlich, dass der Schreiber, wenn er die Rückseite beschrieb, die Tafel auf die Vorderseite legte und dadurch etwas flach drückte. Das galt besonders für große, schwere Tafeln. Der rechte Tafelrand wurde oft beschrieben, wenn die von links nach rechts beschriebene Zeile nicht ausreicht. Auch der untere und obere Rand konnten beschrieben werden. Größere Tafeln enthielten Kolumnen, wie unsere Zeitungen, die auf der Vorderseite von links nach rechts, auf der Rückseite dagegen von rechts nach links angeordnet waren. Die Zahl der Kolumnen reichte von 2, wie etwa häufig bei zweisprachigen lexikalischen Texten, bis zu Tafeln mit 6 und mehr Kolumnen pro Seite. Der Schilfrohrgriffel wurde mit seinem zugespitzten Ende in den weichen Ton gedrückt, nicht geritzt, wie vielfach fälschlich angenommen wird. Der Eindruck des Griffels hat einen dreieckigen Umriss mit einem schwanzförmigen Ende daran. Von dieser Form leitet sich die Bezeichnung Keilschrift ab. Die Schriftrichtung war gewöhnlich von links nach rechts und damit anders als die vieler heutiger orientalischer Schriften, die von rechts nach links laufen.
Neben Tontafeln gab es auch andere Schriftträger aus Ton. Mengenmäßig am bedeutendsten waren Ziegel, auf denen eine kurze Bauinschrift, oft von Hand, überwiegend aber per Ziegelstempel angebracht wurde. Für monumentale Texte, für lexikalische Texte und auch für manche literarische Texte gab es große Tonzylinder oder Tonprismen, die öffentlich zur Schau gestellt waren. Tonnägel enthalten in der Hauptsache Bauinschriften und sie wurden in die Mauer eingelassen und dokumentierten die Übereignung des Gebäudes durch den Herrscher an die Gottheit. Der an der Luft getrocknete Ton war ein unverwüstlicher Beschreibstoff. Und das ist der Grund dafür, dass aus dem alten Orient im Gegensatz zu manchen anderen alten Schriftkulturen mit anderen Beschreibunterlagen eine große Fülle von Originalschriftzeugnissen überliefert ist. Noch dauerhafter waren gebrannte Tafeln, die als Gründungsbeigaben oder für offizielle Bibliotheken bestimmt waren. Manche Tontafeln wurden auch durch eine Feuersbrunst sekundär gebrannt. Neben Ton wurde auch auf andere Materialien geschrieben. Wachsbeschichtete Holz- oder Elfenbeintafeln waren seit dem Ende des 3. Jahrtausends vor Christus in den Keilschrifttexten belegt und zunächst allerdings eher spärlich, was mit der geringen Verfügbarkeit von Bienenwachs zusammenhängen dürfte. In Mode kamen sie seit dem Ende des 2. Jahrtausends, sind jedoch aufgrund des Klimas Mesopotamiens, in dem sich organische Materialien schlecht über die Jahrtausende erhalten, nur in kärglichen Resten bei Ausgrabungen wiederentdeckt worden. Es ist anzunehmen, dass auf Wachstafeln teilweise andere Texte geschrieben wurden als auf Tontafeln. Für Rechtsurkunden etwa waren sie weniger geeignet, da der Text auf einer Wachstafel viel leichter nachträglich geändert werden konnte als auf einer Tontafel. Erwähnt sind in den Keilschrifttexten zum Beispiel Wachstafeln mit umfangreichen literarischen Texten, wie etwa dem Astrologenhandbuch Enuma Anu Enlil oder Abschnitten des Gilgamesch-Epos. Andere enthielten Teile der Korrespondenz der assyrischen Könige mit babylonischen Gelehrten im 7. Jahrhundert vor Christus oder administrative Texte ab dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ein weiterer Beschreibstoff war Stein. Könige ließen Inschriften an Felswänden anbringen. Landschenkungsurkunden wurden auf steinerne Stelen gemeißelt, Statuen, Reliefs, Türangelsteine, Gewichte, Weihplatten, Gefäße und Siegel wurden beschriftet. Die Schriftform auf Steinmaterialien wich in der Regel von der Form auf Tontafeln ab und war viel weniger kursiv. Steinenschriften wurden wohl von schriftunkundigen Steinmetzen angebracht, die nach einer Vorlage arbeiteten. Vergleichsweise selten waren Inschriften auf Metall, wie etwa metallene Tafeln für Königsinschriften oder Staatsverträge, sowie Waffen, Bronzestatuen und Schmuckstücke.
Eine genaue Zahl der Keilschrifttexte kann bislang niemand nennen, denn es gibt keine vollständige Übersicht aller in den letzten 170 Jahren ausgegrabenen Schriftstücke. Informierte Schätzungen gehen von einer Gesamtzahl aller zur Zeit bekannten Keilschrifttexte von mindestens 600.000 aus. Diese Keilschrifttexte werden heute in Museen, in öffentlichen und privaten Sammlungen überall auf der Welt aufbewahrt. Die größte Sammlung von Keilschrifttexten besitzt das British Museum in London. Ihre Zahl beträgt etwa 120.000. Die größte Sammlung von Keilschrifttexten in Deutschland beherbergt das Vorderasiatische Museum auf der Museumsinsel in Berlin. Dort werden ungefähr 30.000 Keilschrifttexte aufbewahrt. Das Irak-Museum in Bagdad dürfte an die 60.000 Keilschrifttexte zählen. Leider gibt es immer noch keinen Katalog dieses für den Alten Orient so wichtigen Museums. Neben diesen großen Sammlungen treten viele kleinere. Die Hilprecht-Sammlung vorderasiatischer Altertümer an der Universität Jena besitzt an die 3000 Keilschrifttexte. Und auch unser Institut, das Altorientalische Institut der Universität Leipzig, beherbergt eine kleine Sammlung von ungefähr 70 Keilschrifttexten, die zum Teil im Ägyptischen Museum der Universität ausgestellt sind. Sind 600.000 Keilschrifttexte nun viel oder wenig? Das hängt davon ab, mit was man die Gesamtzahl der Keilschrifttexte, wir sprechen dabei gerne von Textkorpus, in der Mehrzahl spricht man von Textkorpora, vergleicht. Zunächst brauchen wir jedoch einen besseren Vergleichsmaßstab als die Zahl der Texte allein. Denn ein Text kann ja lang oder kurz sein. Ein Notizzettel ist etwas anderes als eine E-Mail und diese wieder etwas anderes als ein ganzes Buch. Als besserer Vergleichsmaßstab kann die Zahl der Wörter dienen, die in allen Texten zusammengenommen stehen. Dabei ist nicht die Zahl der verschiedenen Wörter gemeint, wie wir sie etwa in einem Lexikon finden, sondern die Zahl der Wörter, die ich erhalte, wenn ich einen Text Wort für Wort durchzähle. Bisher hat zwar niemand das gesamte keilschriftliche Textkorpus Wort für Wort durchgezählt, aber eine einigermaßen plausible Schätzung geht davon aus, dass es ungefähr 15 Millionen Wörter Text beträgt. Davon entfallen alleine auf die größte Keilschriftsprache, das babylonisch-assyrische oder akkadische, 10,2 Millionen Wörter Text. Platz 2 und 3 belegen das Sumerische mit rund 2,9 Millionen Wörter Text und das Hethitische mit ungefähr 700.000 Wörtern Text. Der Rest verteilt sich auf Sprachen mit kleineren keilschriftlichen Textkorpora.
Vergleichen wir diese Zahlen mit den Textkorpora verschiedener antiker Kulturen. Das altgriechische Textkorpus ist sehr groß. Es hat ungefähr 60 Millionen Wörter Text. Davon entfallen allerdings bereits etliche Millionen auf den bestimmten Artikel des Altgriechischen, für den es in den Keilschriftsprachen kein Gegenstück gibt. Das antike Latein liegt in der Größenordnung von 10 Millionen Wörtern Text und liegt damit ungefähr gleich auf mit dem Textkorpus des Akkadischen. Das altägyptische Textkorpus der Hieroglyphen und der davon abgeleiteten kursiven Schriften beträgt etwa 6 Millionen Wörter Text. Und auch ein anderer Vergleich: Die deutsche Bibel hat einen Umfang von etwas über 700.000 Wörtern und das keilschriftliche Textkorpus ist damit ungefähr 20 Mal so umfangreich. Zusammenfassend können wir also feststellen, dass das keilschriftliche Textkorpus nach dem des Altgriechischen und noch vor dem des antiken Lateinischen das zweitumfangreichste der ganzen Antike und mehr als doppelt so groß wie das altägyptische Textkorpus ist. Das akkadische Textkorpus alleine kommt im Umfang dem des antiken Latein gleich. Wir haben es also mit einer bedeutenden Textmenge zu tun. Aber nicht nur das. Während das altgriechische und noch mehr das lateinische Textkorpus sich im Umfang nicht mehr stark verändern, sondern im Wesentlichen statisch sind, wächst das keilschriftliche Textkorpus durch archäologische Grabungen im Vorderen Orient und leider auch durch zahlreiche Raubgrabungen immer noch weiter an. Jedes Jahr werden mal ein paar hundert, manchmal ein paar tausend neue Keilschrifttexte gefunden und ein Ende dieses Wachstums ist nicht absehbar. Der Umfang des keilschriftlichen Textkorpus ist also nach oben hin offen. Dieses umfangreiche keilschriftliche Schrifttum bestand aus zahlreichen unterschiedlichen Textgattungen, die wir im Folgenden zunächst in drei große Gruppen einteilen, nämlich Alltagstexte, monumentale Texte und Traditionstexte.
Mit Alltagstexten sind Briefe, Rechtsurkunden und administrative Texte aller Art gemeint. Diese Texte dienten der Kommunikation, den Rechtsgeschäften und der Administration der großen Institutionen, Tempel und Palast oder von Privathaushalten. Alltagstexte waren fast immer Unikate, die nur ein einziges Mal in einer gegebenen Situation verfasst wurden. Monumentale Texte sind diejenigen Texte, die primär nicht auf dem alltäglichen Schriftträger Tontafel, sondern auf anderen Schriftträgern angebracht waren, zum Beispiel auf Stelen, Reliefs und anderen Monumenten. Die Autoren bzw. Auftraggeber monumentaler Texte waren fast immer Herrscher oder Mitglieder ihrer Familie, weshalb die Altorientalistik meist von Königsinschriften spricht. Königsinschriften konnten in mehreren Kopien vorliegen, zum Beispiel im Falle von Ziegelschriftinschriften, gehörten aber im Allgemeinen nicht zur immer wieder über die Zeiten hinweg abgeschriebenen Traditionsliteratur. Zu den Traditionstexten gehören einerseits gelehrte oder wissenschaftliche Texte und andererseits literarische Texte. Traditionstexte wurden im Lauf der mesopotamischen Geschichte immer wieder ab- und umgeschrieben, laufend erweitert und in andere Sprachen übersetzt. Der Klassiker ist die Übersetzung aus dem Sumerischen in das Akkadische. Viele Traditionstexte liegen daher in mehreren Abschriften vor. In der mittelbabylonischen Zeit, das heißt der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, begannen viele Traditionstexte eine feste, nur noch marginal veränderbare Form anzunehmen, weshalb man sie auch als kanonisch bezeichnet. Alltagstexte stellen mit über 90% den Löwenanteil am mesopotamischen in Keilschrift überlieferten Schrifttum. Traditionstexte machen nur ca. 5-6% dieses Schrifttums aus und monumentale Texte ungefähr nur 1-2%. Es zeigt sich, dass die schriftliche Überlieferung aus dem alten Mesopotamien völlig anders zusammengesetzt ist als etwa die aus der griechisch-römischen Antike, in der Texte, die den keilschriftlichen Traditionstexten entsprechen, den Hauptanteil stellen. Nur im hethitischen Schrifttum tritt der Anteil der Alltagstexte hinter den der Traditionstexte zurück. Aus den unterschiedlichen Anteilen der Gattungen an der schriftlichen Überlieferung folgt, dass der Fokus kulturhistorischer Forschung in der Altorientalistik woanders liegt, als in der sich mit der klassischen Antike beschäftigenden Geschichtsforschung und sich auch die Forschungsmethoden notwendigerweise teilweise unterscheiden. Während unser Bild der klassischen Antike wesentlich von den antiken Historikern und der griechisch-lateinischen Literatur und damit von sekundären historischen und kulturhistorischen Quellen geprägt ist, hat die Altorientalistik in erheblichem Umfang Primärquellen zur Verfügung. Die Auswertung dieser Quellen ist zwar mit erheblichen Anstrengungen verbunden und ergibt nicht überall ein vollständiges, sondern vielmehr in der Regel ein mit Lücken durchsetztes, man kann sagen mosaikartiges Bild der altorientalischen Geschichte und Kulturen. Dafür erlauben die Quellen jedoch in höherem Maß, als das für das antike Griechenland und Rom möglich ist, die Rekonstruktion der Wirtschafts- und Rechtsgeschichte, der Administration von Palast und Reich auch unterhalb der Ebene des Herrschers, der Organisation des Kultes in den Tempeln und des Alltagslebens der Menschen, besonders in der Stadt, aber bisweilen auch auf dem Land, letzteres zum Beispiel, wenn man an die Quellenlage zum altorientalischen Nomadismus denkt.
Schauen wir uns im Folgenden die Textgattungen der Keilschrift im Einzelnen mit einigen Beispielen genauer an und beginnen wir dabei mit den Alltagstexten. Da sind zunächst die rund 20.000 altorientalischen Briefe. Die umfangreichsten Briefkorpora stammten aus Babylonien und Assyrien im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus. Die meisten Briefe gehörten zu Palast- und Tempelarchiven, besonders aus dem altbabylonischen Palast von Mari in Syrien, den neuassyrischen Palästen in Ninive oder den neubabylonischen Tempeln in Sippar und Uruk. Es gab aber auch Briefe aus Privatarchiven, vor allem aus altassyrischer Zeit. Die ganz überwiegende Zahl von Briefen aus Mesopotamien war in akkadischer Sprache abgefasst. Sumerische Briefe aus dem 3. Jahrtausend vor Christus waren dagegen selten. Zahlreiche Briefe gingen zwischen dem König und seinen Beamten hin und her. Beamte in Palast oder Tempel schrieben sich aber auch untereinander. Diplomatische Briefe wurden zwischen Herrschern verschiedener Reiche ausgetauscht. Briefe zwischen Privatleuten kamen ebenfalls vor, etwa die Briefe der in Kleinasien tätigen Kaufleute in der altassyrischen Periode, das ist das 20. bis 18. Jahrhundert vor Christus. Anders als Rechtsurkunden waren keilschriftliche Briefe nie datiert. Die Briefeinleitung folgte einem Formular, das in den verschiedenen Perioden leicht variierte. Dieses Formular nannte Adressat und Absender und meist auch Segenswünsche für Ersteren. Der darauf folgende Brieftext war dann frei formuliert und ein formelhaftes Ende des Briefes gab es nicht. Neben der fehlenden Datierung stellt der manchmal nur mühsam rekonstruierbare Hintergrund der in den Briefen geschilderten Sachverhalte ein Problem für die historische Forschung dar. Absender und Adressat besaßen diesen Hintergrund und setzten ihn oft bei der Abfassung des Briefes voraus. Der Historiker dagegen kann ihn nur erschließen. Im Folgenden zitieren wir als Beispiel einen Brief von Hammurapi, König von Babylon im 18. Jahrhundert vor Christus, an Sin-Idinam, Verwalter des von Hammurapi eroberten Reiches Larsa.
Zu Sin-Idinam sprich, folgendermaßen Hammurapi. Mendibum, Enlil-Hetil und Parparum haben mir so geschrieben, folgendermaßen sie. Sin-Idinam hat uns 1000 Arbeiter zum Kleinviehscheren gegeben. Die Arbeiter, die uns zum Kleinviehscheren zur Verfügung stehen, sind angesichts der Menge des Kleinviehs zu wenig. So haben sie mir geschrieben. Setze mehr Arbeitskräfte ein und die Schuhe soll schnell beendet werden.
Der Brief zeigt, dass sich Hammurapi selbst um administrative Details in seinem Reich kümmerte. Die drei für die Schafschuhe Verantwortlichen wendeten sich direkt an den König, weil ihre Bitte um mehr Arbeiter von Sin-Idinam vermutlich abschlägig beschieden worden war. Die große Zahl von 1000 Arbeitern lässt auf eine gewaltige Menge Schafe schließen. Sie belegt eindrucksvoll die ökonomische Bedeutung der mesopotamischen Schafzucht, deren wichtigstes Produkt die Schafswolle und die daraus hergestellten Textilien waren. Die Briefeinleitung nannte erst den Adressaten und dann den Absender. Die formelhafte Aufforderung »Sprich« richtete sich ursprünglich an den schriftkundigen Schreiber, der den Brief dem Adressaten vorlas, weil letzterer nicht in jedem Fall selbst lesen konnte. Sie wurde jedoch als traditionelle Formel auch dann beibehalten, wenn der Adressat des Lesens mächtig war. Segensformeln fehlten hier, weil ein Rang höherer an einen Rang niedrigeren schrieb. Ein weiterer, nur ganz kleiner, altbabylonischer Brief wurde von Schipto, der Königin von Mari, an ihren Gemahl geschrieben.
Zu meinem Herrn sprich, folgendermaßen Schiptum, deine Dienerin. Ich habe Zwillinge geboren, einen Jungen und ein Mädchen. Mein Herr möge sich freuen.
Schipto teilte dieses Ereignis Simrilim, dem König von Mari, im 18. Jahrhundert vor Christus und Vater der Kinder, per Brief mit, weil er offensichtlich nicht im Palast weilte, sondern in politisch-militärischer Mission unterwegs war. Der Briefkopf, in dem Schipto den König als Herr und sich selbst als seine Dienerin bezeichnete, verdeutlicht bei aller Wichtigkeit, die die Königin besaß, die Machtstrukturen innerhalb der Ehe. Er herrschte und sie diente.
Der folgende Briefauszug stammte aus der mittelbabylonischen Periode. Der ägyptische Pharao Amenhotep III. Schrieb im 14. Jahrhundert vor Christus an den König Kadaschman Enlil I. von Babylon, das man zu dieser Zeit als Kaduniesch bezeichnete. Thema waren Heiratsverhandlungen zwischen den beiden Herrschern.
Sprich zu Kadaschman Enlil, dem König von Karduniasch, meinem Bruder. So spricht Nibmuaria, der große König, der König von Ägypten, dein Bruder. Mir geht es gut, möge es dir gut gehen. Deinem Haus, deinen Frauen, deinen Söhnen, deinen Magnaten, deinen Pferden, deinen Wagen, deinen Ländern möge es sehr gut gehen. Mir geht es gut. Meinem Haus, meinen Frauen, meinen Söhnen, meinen Magnaten, meinen Pferden, Wagen, meinen Truppen geht es sehr gut und meinen Ländern geht es sehr gut. Ich habe nun die Angelegenheit gehört, über die du wie folgt geschrieben hast. Du ersuchst mich hier nach meiner Tochter zur Heirat mit dir, doch meine Schwester, die mein Vater dir gab, befindet sich schon bei dir. Doch niemand hat gesehen, ob sie noch lebt oder tot ist. Dies sind deine Worte, die du mir in der Tafel geschrieben hast. Hast du jemals einen Würdenträger geschickt, der deine Schwester kennt, der mit ihr gesprochen hätte und sie identifizieren konnte? Möge doch ein Würdenträger mit ihr sprechen. Die Männer, die du geschickt hast, waren niemande. Warum kannst du mir nicht einen deiner Würdenträger schicken, der dir die Wahrheit erzählen kann, nämlich das Wohlergehen deiner Schwester, die hier ist? Und dann kannst du dem glauben, der herkommt, um ihr Haus und ihre Beziehung zum König zu sehen. Und dass du mir geschrieben hast, vielleicht war die, die mein Bote sah, die Tochter eines armen Mannes oder eines Kaschkeas oder eines Hannigalbateas oder vielleicht eine von Ugarit. Wer kann ihnen glauben? Sie machte ja ihren Mund nicht auf. Man kann ihnen ja nicht glauben. Das waren deine Worte. Doch wenn deine Schwester tot wäre, welchen Grund würde es geben, dass man ihren Tod verheimlicht und wir eine andere präsentieren?
Der Brief des ägyptischen Pharaos Nibmuraea, auch als Amenophis III. Bekannt, an den babylonischen König Kadaschman Enlil I. wurde in Amarna, der damaligen ägyptischen Hauptstadt, wiederentdeckt. Er war bemerkenswerterweise in akkadischer Sprache und Keilschrift geschrieben, in ganz Vorderasien und Ägypten die Sprache internationaler Diplomatie dieser Zeit, die wir auch als Amarna-Periode bezeichnen. Die Herrscher Ägyptens, Babyloniens, Assyriens, des hurritischen Mitanni-Reiches in Obermesopotamien und des Hethitereiches in Kleinasien, sie alle schrieben sich untereinander in akkadischer Sprache und in Keilschrift, ebenso wie die Fürsten Syriens, Israels und Palästinas, wenn sie sich an ihren Oberherren in Ägypten wandten. Es muss also in Ägypten am Königshof zu dieser Zeit keilschriftkundige und der akkadischen Sprache leidlich mächtige Schreiber gegeben haben. Nur leidlich deshalb, weil das Akkadische der in Ägypten verfassten Briefe grammatisch und lexikalisch fehlerhaft war und deshalb auch der heutigen Altrunterlistik einige Verständnisprobleme bereitet. Die Briefeinleitung war im Vergleich zu Beamten- oder Privatbriefen außergewöhnlich ausführlich, was den diplomatischen Konventionen geschuldet war. Im Folgenden drehte sich der Brief um Angelegenheiten rund um die Verheiratung weiblicher Verwandter an den beiden Königshöfen. Amenophis III. Wünschte sich eine Tochter Kadaschman Enlils I. zur Frau, während dieser sich um seine Schwester sorgte, die bereits sein Vater und Vorgänger auf dem babylonischen Thron, Kurigalzu I., an den Ägypter verheiratet hatte. Niemand wisse, ob es ihr gut gehe und ob sie überhaupt noch am Leben sei. Ihre Identität habe nicht bewiesen werden können, da sie mit dem babylonischen Gesandten nie gesprochen habe. Durch ihre babylonische Sprache wäre sie erkennbar gewesen. Die in diesem Zusammenhang genannten Länder sind Kaschgar an der kleinasiatischen Schwarzmeerküste, Hanigalbat, eine Bezeichnung für das hurritische Mitanni-Reich in Obermesopotamien, und Ugarit an der syrischen Mittelmeerküste. Alles Länder, in denen ganz andere Sprachen gesprochen wurden als in Babylonien. Diplomatische Heiraten waren neben dem Austausch von Geschenken wie Gold und Pferde das Hauptthema der internationalen Amarna-Korrespondenz.
Eine weitere Gattung der Alltagstexte sind Rechtsurkunden. Rechtsurkunden wurden im Alten Orient in großer Zahl gefunden und stellen neben den Gesetzessammlungen die bedeutendste Quelle für die Analyse des Rechts im Alten Orient dar. Rechtsgeschäfte, oft auch Verträge genannt, und Prozesse wurden zwecks späterer Beweisführung vor Zeugen aufgeschrieben. Rechtsurkunden enthielten daher immer eine Zeugenliste. Es gibt Hinweise dafür, dass die Wirksamkeit wenigstens einiger Arten von Rechtsgeschäften an deren Niederschrift gebunden war. Rechtsurkunden betrafen das Personen- und Familienrecht, das Obligationen- und Vermögensrecht sowie Gerichtsprozesse. Zur ersten Gruppe gehören zum Beispiel Urkunden über Heirat, Mitgift, Adoption, Erbteilung und Nachlass sowie die Freilassung oder Weihung von Sklaven. Zur zweiten Gruppe zählten zum Beispiel Urkunden über Kauf, Pacht, Miete, Pfand, Bürgschaft, Darlehen, Schuld, Tausch, Schenkung, Verwahrung, die Ausbildung von Lehrlingen und die Ablieferung eines Werks. Prozessurkunden betrafen Prozesse um Eigentum, den Status von Personen oder Verbrechen. Alle diese Typen von Rechtsurkunden besaßen Formulare, die örtlich und zeitlich variierten. Die Analyse dieser Formulare ist eine Aufgabe der Keilschrift Rechtsgeschichte. Eine weitere Gattung von Rechtstexten waren Staatsverträge, also politische Abkommen. Die ältesten Beispiele dafür stammten bereits aus dem 3. und der 1. Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus. Umfangreiche Korpora von Staatsverträgen fanden sich bei den Hethitern und im Neuassyrischen Reich.
Das folgende Beispiel für eine Rechtsurkunde betrifft eine Heirat im 6. Jahrhundert vor Christus.
Hudashu, Tochter des Balassu, Nachkommin des Sintapni, gab aus freiem Willen die Imertu, ihre Tochter, ein junges Mädchen, dem Nabu Balassu Igbi, Sohn des Marduksharani, ein Nachkomme des Nanaya, zu Ehe. Als Mitgift gab sie dem Nabu Balassu Igbi eine Drittelmine Silber in Form von Ringen und Armreifen, gehörig ihrer Tochter Imertu. Falls Nabu Balassu Igbi die Imertu aus der Ehe entlässt und eine andere Ehefrau nimmt, wird er 5 Minen Silber der Kudashu geben. Falls Kudashu die Imertu dem Nabu Balassu Igbi nicht gibt, wird Kudashu 5 Minen Silber aus ihrer eigenen Mitgift dem Nabu Balassu Igbi geben. Die Söhne, welche Nabu Balassu Igbi und Imertu gemeinsam hervorbringen werden, die Hälfte ihres Erbteils wird von dem Anteil sein, den Nabu Balassu Igbi zusammen mit seinen Brüdern aus der Erbteilung erhalten wird, und die andere Hälfte von seinem, vom Vater und vorab erhaltenen, Gunstbeweis. Wer diese Abmachung ändert, dessen Untergang sollen die Götter Marduk und Sarpanitum befehlen, der Gott Nabu, der Schreiber des Tempels Esangil, soll seine langen Tage kürzen. Der starke Gott Nergal, der Mächtige unter den Göttern, soll ihn nicht vor Seuche und Tod verschonen. Beim Siegeln dieses Dokuments waren zugegen Marduksharani, Sohn des Nabu Acheddin, Nachkomme von Nanaya, Bultaya, Sohn von Kalumu, Nachkomme von Iddin Papsukal, Nabu Sealishir, Sohn des Mushalim Marduk, Nachkomme von Kanik Babi, Muranu, Sohn von Remut, Nachkomme des Schreibers der Göttin Gula, und der Schreiber Dur-Ili Marduk, Sohn von Shamash-Ser Ibni, Nachkomme von Ba'iru. Babylon, Monat Kislim, 11. Tag, Antrittsjahr des Nabunaid, König von Babylon.
Imertu wurde von ihrer Mutter Kudashu, dem Nabu Balassu Igbi, zur Frau gegeben. Der Vater der Imertu muss zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben gewesen sein. Der Text legte die Mitgift ebenso fest wie Zahlungen in den Fällen, dass entweder der Bräutigam sich scheiden ließ oder die Brautmutter vom Ehevertrag zurücktrat. Der Text traf auch eine Abmachung bezüglich des Erbes der Kinder des Paares. Sie erhielten ihr Erbe zum Teil aus dem regulären Erbteil des Vaters und zum Teil aus einem Nungurtu genannten Teil, Dabei handelte es sich vielleicht um ein Geschenk, das der Bräutigam bei der Heirat vom Vater erhielt. Die darauf folgende Klausel enthält Flüche für den Fall einer Übertretung des Ehevertrags. Die genannten Götter waren Marduk, der Stadtgott von Babylon, und seine Gemahlin Zarpanitum, Nabu, Sohn des Marduks und Schreibergott, sowie der Seuchen- und Unterweltsgott Nergal. Der Vertrag wurde vor 5 Zeugen abgeschlossen. Der erstgenannte Zeuge unter ihnen war der Vater des Bräutigams und der letztgenannte, wie üblich, der Schreiber der Urkunde. Ganz zum Schluss wurde der Ausstellungsort der Urkunde und das Datum genannt. Umgerechnet ist das Sonntag, der 13. Dezember 556 vor Christus.
Prozessurkunden waren seltener als Urkunden über Rechtsgeschäfte. Für die neuassyrische Zeit, das ist die Zeit 9. bis 7. Jahrhundert vor Christus, lassen sich 3 Untertypen von Prozessurkunden nennen. Nämlich Urkunden über außergerichtliche Einigung vor Zeugen, Urkunden über einzelne Prozesshandlungen bzw. Prozessabschnitte und Urkunden über Streitbeilegung vor Gericht. Die folgende Prozessurkunde aus dem Jahr 680 vor Christus gehört dem 3. Untertyp an.
Urteil, welches der Oberrichter dem Hanni auferlegt hat. 300 Schafe, gehörig dem Kronprinzen, zusätzlich einer Strafe für ihren Diebstahl, sind von Hanni zu bezahlen. Das Blutgeld für den getöteten Schafhirten ist ein Mensch. 2 Talente Kupfer sind die Strafe für den Diebstahl. Hanni nebst seinen Leuten und seinen Feldern wurde anstelle der 3300 Schafe Hanni nebst seinen Leuten und seinen Feldern wurde anstelle der 300 Schafe nebst der Strafe und anstelle des Blutgelds für den Schafhirten in Schuldknechtschaft geführt. Wer ihn auslösen möchte, sei es sein Präfekt, sei es sein Truppenkommandeur oder irgendein Verwandter von ihm, der ihn auslösen möchte und 300 Schafe nebst der Strafe und dem Blutgeld für den Schafhirten, nämlich einen Menschen und 2 Talente Kupfer als Strafe gibt, wird den Hanni auslösen. Vom Ordal ist Hanni zurückgekehrt. Vor Tabni, dem Schreiber, vor Salam Shari Ikbi, vor Shamash Ketu Idina, vor Amsi. Monat Shabatu, 27. Tag, datiert nach dem Eponym Dananu.
Ein Mann, offenbar ein Soldat, wurde beschuldigt, 300 Schafe des Kronprinzen und späteren assyrischen Königs Ashur-Acha-Idina gestohlen und dabei einen Hirten getötet zu haben. Weil der Kronprinz in den Fall involviert war, wurde der Oberrichter und nicht ein untergeordneter Richter tätig. Da es sich um eine ernste Straftat handelte, wurde dem Beschuldigten ein Ordal auferlegt, das heißt ein Gottesurteil. Wir wissen in diesem Fall nicht, in welcher Form das Ordal vollzogen wurde. Eine gängige Form war das Flussordal, bei dem der Beschuldigte in den Fluss ging. Tauchte er auf, war er unschuldig. Tauchte er unter, war er schuldig. Nachdem die Schuld durch das Ordal erwiesen war, wurden dem Beschuldigten als Strafe der Ersatz der 300 Schafe und zusätzlich eine Zahlung von 2 Talenten Kupfer, umgerechnet 60 Kilogramm, sowie ein in der Höhe nicht beziffertes Blutgeld für den getöteten Hirten auferlegt. Weil er die Strafe nicht zahlen konnte, wurde er samt seinen Leuten versklavt und gelangte mit seinen Feldern in den Besitz des geschädigten Kronprinzen. Wir haben es also mit einer Kollektivhaftung zu tun. 2 Offiziere, offenbar die Vorgesetzten des Beschuldigten oder seine Verwandten, hatten die Möglichkeit, die Verpflichtungen des Beschuldigten zu erfüllen und ihn auszulösen. Wie auch sonst in Rechtsurkunden, so zitiert auch diese Urkunde kein Gesetz als Begründung für die richterliche Entscheidung.
Eine dritte Gattung unter den Alltagstexten waren administrative Texte. Sie werden in der Altrheinalistik meist als Urkunden bezeichnet, in Unterscheidung von Rechtsurkunden auch Wirtschaftsurkunden oder Verwaltungsurkunden. Sie stellten mit Abstand die häufigste Gattung in der keilschriftlichen Überlieferung. Zugleich waren sie auch die älteste keilschriftliche Gattung, denn bereits die ersten Keilschrifttexte aus dem archaischen Uruk im 4. Jahrtausend vor Christus dürften administrativer Natur gewesen sein. Eine allgemeine, für alle Perioden gültige, feinere Typologie administrativer Texte gibt es nicht. Wir beschränken uns hier exemplarisch auf die babylonischen Tempelarchive des 1. Jahrtausends vor Christus. Gewöhnlich behandelten die administrativen Texte dieser Archive den Transfer einer Sache oder der Verantwortung für eine Sache von einer Person oder Partei an eine andere. Genannt wurden die transferierte Sache, die Art des Transfers, also gegeben, empfangen, erwartet und so weiter, die involvierten Personen oder Parteien und ein Datum. Letzteres war allerdings nicht immer vorhanden. Zeugen gab es in administrativen Texten nicht. Administrative Texte enthielten entweder eine einzige Transaktion oder mehrere. Es gab primäre Aufzeichnungen von Transaktionen, die typischerweise zum Zeitpunkt der Transaktion oder kurz danach verfasst wurden und manchmal auf diesen primären Aufzeichnungen basierende sekundäre, in denen mehrere primäre Transaktionen addiert oder zusammengefasst wurden. Der folgende Beispieltext aus dem Jahr 484 vor Christus nennt den Transfer von Gold an Goldschmiede, die im Sonnengotttempel Ebaba in Sippa arbeiteten.
Ein Schekel Gold für die Reparatur des Schmucks von Shamash und der Götter von Sippa ist an Aplaya, Bel-Ubalitsch und die Goldschmiede gegeben worden. Monat Ayaru, dritter Tag, 34. Jahr des Dareios, des Königs der Länder.
Ein Schekel, das sind ca. 8 Gramm Gold, wurden aus dem Bestand des Tempels Ebaba an die Goldschmiede ausgegeben. Nur zwei von ihnen waren namentlich genannt und die anderen blieben ohne Namen. Das Gold war für die Reparatur des Schmucks der Statuen des Sonnengottes Shamash und anderer Götter bestimmt. Die Götterstatuen waren reich bekleidet und trugen kostbaren Schmuck. Der Text war auf den Tag genau datiert.
Das war die 5. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über die Gattungen der keilschriftlichen Literatur, insbesondere die Alltagstexte. Wir setzen dieses Thema in der nächsten Folge fort mit den monumentalen Texten und den Traditionstexten.